Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Genau. Ja, der Friede hat es ja schon gesagt, dass wir jetzt am dritten Teil und am letzten Teil unserer aktuellen Serie Momentum sind. Der Mike hat in den letzten zwei Wochen schon zu Rosh Hashanah und Yom Kippur gepredigt. Und falls du das verpasst haben solltest, dann lade ich dich ein, guck auf die Homepage in den Podcast. Es lohnt sich echt. Ich fand es mega spannend und auch mega lehrreich, weil, ganz ehrlich, ich hatte nicht wirklich Ahnung von diesen jüdischen Festen. Ich meine, ja, ich weiß, die stehen da irgendwo im Alten Testament und die hat man auch schon mal gelesen, aber so Bedeutung für jetzt, für mein Leben heute und so, also im Christentum tauchen die doch eigentlich gar nicht mehr so wirklich auf. Und ich habe mich gefragt, wieso ist das eigentlich so? Die hat Gott doch seinem Volk gegeben. Warum tauchen die heute nicht mehr bei uns auf? Warum feiern wir die heute nicht mehr? Die ersten christlichen Gemeinden, die haben die doch noch gefeiert. Warum wir nicht? Und spannenderweise hat das alles kirchengeschichtliche Gründe. Und zwar gab es da etwa 300 Jahre nach Christus einen römischen Kaiser, Kaiser Konstantin. Und der hat 325 nach Christus, da hat er, ich glaube 250 Bischöfe waren es, in einem ersten Nizäer Konzil um sich versammelt und hat dann beschlossen, so, diese ganzen jüdischen Feste, diese biblischen jüdischen Feste, die schaffen wir bei uns aus der christlichen Kirchenkultur, die schaffen wir ab. Er hat dafür ein paar neue eingeführt, er hat das Passafest durch Ostern ersetzt und Sukkot, das Laubhüttenfest, hat er durch Weihnachten ersetzt. Ist ja auch nicht schlecht, Ostern und Weihnachten sind tolle, sinnvolle christliche Feste. Aber er hat die jüdischen Feste eben abgeschafft. Warum? Was hat ihn da gestört? Also man sagt, dass er sich ganz bewusst von den jüdischen biblischen Festen abwenden wollte. Dass es sein Ziel war, dass die Christen, das Christentum, dass im Christentum keine jüdischen Feste mehr gefeiert werden. Mehreren Quellen zufolge war er einfach ein Judenhasser. Er fand Juden blöd. Und er wollte alle jüdischen Wurzeln aus dem Christentum ziehen. Eigentlich ziemlich bizarr, oder? Weil ich meine, die Bibel, die wurde geschrieben von jüdischen Autoren. Jesus war Jude, muss man nicht drüber streiten. Und die komplette erste Kirche bestand aus Juden. Wenn man das jetzt alles da so wegmacht, dann bleibt nicht viel, außer eine teilweise zweifelhafte Kirchengeschichte. Und ja, er hat zwar für uns abgeschafft, aber Gott hat die Feste noch lange nicht abgeschafft. Für Gott haben diese Feste Ewigkeitsgültigkeit. Und deswegen schauen wir die uns hier auch an, einfach um uns daran zu erinnern, warum hat Gott diese Feste eigentlich ins Leben gerufen? Er hat es gemacht aus Gründen, die für uns Menschen unglaublich wichtig sind. Er hat diese Feste gemacht, um uns zu helfen, so zu leben, wie es ihm gefällt, um uns zu helfen, wirklich unseren Plan für das oder seinen Plan für unser Leben, den wirklich zu erfüllen. Heute ist das Laubhüttenfest, Sukkot dran. Das hier ist meine ganz persönliche Sukka. Vielen Dank und Applaus an Stage Design Team, die das ermöglicht haben. Ja. Vielen, vielen Dank für diese Laubhütte. Und dieses Laubhüttenfest, wo man die Sukka feiert, also Sukkot, das besteht aus eigentlich drei Teilen, die wir uns heute angucken wollen. Einmal natürlich das Laubhüttenfest an sich, was alles überspannt, und dann noch zwei kleine Momente, das Erntedankfest und das Wasserschöpffest. Und dieses Fest ist auch wie die anderen Feste, die wir uns schon angeguckt haben, ein Wallfahrtsfest, wo also die Juden nach Jerusalem gepilgert sind und in einem riesen Campingplatz rund um Jerusalem haben sie ihre Hütten oder Zelte aufgeschlagen und dieses Fest gefeiert. Einmal im Jahr. Und das Allercoolste ist, dieses Jahr, 2018, fängt für die Juden das Laubhüttenfest heute Abend an. Finde ich total cool, total passend. Das ist genau heute, wo auch das für uns Thema ist, fängt für die Juden auch heute 2018 das Laubhüttenfest an. Genau, also, wenn die Juden das Laubhüttenfest feiern, dann bauen sie erstmal 5 Tage lang an dieser Hütte und dann wohnen sie komplett mit ihrer Familie 7 Tage und 7 Nächte in dieser Hütte. Und das soll daran erinnern, dass diese Hütte, die ja nicht sehr komfortabel ist, also ich meine, die ist super cool gebaut, aber zum drin wohnen, Bisschen wackelig ist es schon, hat ein undichtes Dach. Diese Hütte, die soll zum einen das Volk Israel daran erinnern, hey, ihr seid 40 Jahre durch die Wüste getigert. Ihr habt die festen Häuser, die ihr in Ägypten hattet, die habt ihr dagelassen, ihr habt die verlassen. Ihr seid in die Wüste mit eurem Gott und ihr habt da in wirklich, ja, in Zelten, in wackeligen Behausungen gelebt. Ihr wart in dem Wetter ausgesetzt, es war nicht so komfortabel, ihr musstet es aufgeben. Aber ihr durftet erleben, dass ihr da einen Gott hattet, der bei euch war. Ihr musstet Gott vertrauen und ihr habt erlebt, dass Gott größer ist als eure Lebensumstände. Das ist das eine, woran das Laubhüttenfest uns Menschen erinnern soll. Gott ist größer als unsere Lebensumstände. Und dann soll diese Hütte auch ein Symbol für unser Leben sein, unser Leben hier auf der Erde, unseren irdischen Körper. Unser Körper ist nicht perfekt. Egal, wie viel ich trainiere, wie gut ich esse, wie toll ich mich anziehe und wie viel Schminke ich mir ins Gesicht haue, unser Körper ist nicht perfekt. Ganz im Gegenteil, da ist oft auch unser Innerstes, das wissen wir oft nur selber, ist alles andere als schön. Da ist es dann vielleicht ein bisschen dreckig auf dem Boden, es ist wackelig. Ja, es ist zerbrechlich, das ist das Symbol für unseren irdischen Körper. Und trotzdem, dass da alles so, ja, so zerbrechlich und schmutzig und dreckig ist, trotzdem, dass wir den Stürmen des Lebens ausgesetzt sind, trotzdem müssen wir irgendwie darauf vertrauen, dass wir irgendwie über die Runden kommen. Und Gott hat den Israeliten damals ganz genaue Anweisungen gegeben, wie sie ihre Hütte zu bauen haben. Unter anderem war es ihm ganz wichtig, dass das Dach, wie hier auch, nur mit Laub bedeckt ist. Also, dass er da nicht irgendwie eine Holzplatte, damit es schön dicht und so ist. Nee, nur Laub, mit möglichst vielen Löchern im Dach. Also, wenn ein Architekt ein Haus plant, das ist das Letzte, was er plant, dass da Löcher im Dach sind. Aber das war Gottes Plan. Und zwar, damit man, wenn man da drin liegt, den Himmel sieht. Denn wenn man in den Himmel schaut und dann das Universum sieht, oder zumindest den Mini-Bruchteil, den wir von hier, vom Universum sehen können, wenn man da eine Weile reinguckt und sieht, boah, krass, so viele Sterne, dann merkt man, wie groß Gott ist. Wann hast du das letzte Mal wirklich draußen nachts gesessen, in den Himmel geschaut und ja, in diese Sterne und dir überlegt, boah. Ich muss immer dran denken, die coolsten Sternenhimmel, die ich je gesehen habe, waren in Nigeria. Weil da ist immer jeden Abend eigentlich der Strom ausgefallen und hunderte von Kilometern war alles schwarz. Aber das hatte die Auswirkung, dass der Himmel richtig krass war. Hier lenken immer irgendwelche Städte, die irgendwelche Lichter haben, ab. Aber da war es wirklich dunkel und der Himmel, der war gigantisch. Also da denke ich heute noch mit Freude dran, dieser Sternenhimmel. Und das Spannende ist, wenn ich jetzt pro Sekunde einen Stern zählen würde, 1, 2, 3, 4, dann würde ich alleine, um die Sterne in unserer Galaxie, in der Milchstraße zu zählen, würde ich 2500 Jahre brauchen, wenn ich pro Sekunde einen Stern zähle. 2500 Jahre, so alt wird noch nicht mal der strengste Veganer. Und das nur für unsere Milchstraße. Und unsere Milchstraße ist gerade mal eine von 300 Milliarden anderer Galaxien. Also Gott ist groß. Er ist richtig groß. Und in Jesaja heißt es dazu, blickt nach oben. Schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Wenn Gott also sogar jeden einzelnen kleinen Mini-Furzstern beim Namen kennt, dann gibt es wirklich kein Detail in meinem Leben, das Gott nicht sieht, wo er nicht Notiz von nimmt und wo er nicht auch bereits eine Lösung für hätte. Und jetzt stell dir vor, du liegst da in dieser Laubhütte beim Sukkot. 7 Nächte lang schaust du in den Sternenhimmel und am ersten Abend, da bist du vielleicht noch sehr euphorisch und ergriffen und oh, ist das ein genialer Himmel und oh, diese Weite und Gott ist echt groß und oh, es ist toll und unbegreiflich und dann kommt noch eine Nacht und man sieht jeden Abend das Gleiche und nach dieser Euphorie kommen dann vielleicht auch Gedanken wie, oh, aber Hilfe. Kennt ihr das, wenn man so zur Ruhe kommt und dann kommen die ganzen Gedanken, die man versucht zu verdrängen, wo einem plötzlich wieder Sachen einfallen, die einem Angst machen, die einem Sorgen machen, wo man sich für schämt und man denkt, oh nee, Hilfe, was ist mein Leben, meine Laubhütte eigentlich für einen Dreckhaufen? Und du kannst wieder mal echt nicht begreifen, dass Gott sagt, hey, in den Dreckhaufen will ich reinkommen. Ich will in deiner Lebenshütte wohnen. In all dem Dreck, selbst in den Bereichen, die du gern vor dir selber sogar versteckst. Und dann schaust du aber weiter in den Himmel, weil du liegst da eine ganze Woche da drin. Du schaust weiter in den Himmel und du merkst, ja, klar, mein Leben ist so, aber hey, Gott ist groß. Er ist wirklich groß und er steht über allem. Er steht über mir. Er steht über meinem Leben. Er hat mich nicht vergessen. Und egal welches Problem mir auch gerade einfällt, er hat die Lösung dafür. Auch wenn ich es noch nicht sehen kann, er steht drüber. Er hat den ultimativen Überblick und er hat für alles eine Lösung. Und durch diese Laubhütte, da sollen wir uns ganz visuell verinnerlichen. Gottes Gnade, seine Güte, seine Gegenwart, seine Allmächtigkeit, die stehen über mir, über meinem Leben. Es geschieht nichts in meinem Leben, was an Gott vorbeigehen könnte. Und je länger du den Himmel und das Universum betrachtest, desto größer wird Gott und desto kleiner wird dein eigenes Leben. Und dir wird bewusst, in deiner Laubhütte, in diesem schmutzigen, kaputten Ding, da sitzt du drin, aber du hast einen Gott an deiner Seite, der ist unlimitiert und der hat das Universum geschaffen. Und das ändert krass die Perspektive, wenn einem das richtig bewusst wird. Und Gott sagt, wenn du das nicht mindestens einmal im Jahr durchrezitierst, wenn du dir nicht mindestens einmal im Jahr genau dafür Zeit nimmst, deine Perspektive zu ändern, dann wirst du komisch. Dann vergisst du, wie groß ich bin. Und du vergisst, wie zerbrechlich dein Leben ist. Und du vergisst, was wirklich wichtig ist. Du wirst in deinem Leben Prioritäten setzen, die dich nicht glücklich machen. Nämlich Prioritäten aus einer ganz falschen Perspektive raus. Aus der Perspektive, ich lebe hier und jetzt. So, Punkt. Und wenn du nur diese Perspektive hast, dann setzt du Prioritäten, die dich nicht glücklich machen. Ich möchte das gerne mal veranschaulichen mit diesem tollen Seil. Dieses Seil, was ja quasi gar nicht aufhört. Und dieses Seil ist dein Leben. Cool, oder? Ganz schön lang. Ha. Hier, dieser blaue Teil. Der symbolisiert dein Leben hier auf der Erde, wenn du genau 100 Jahre alt werden würdest. Das hier ist dein Leben hier. Und alles, was danach kommt, ist deine Ewigkeit. Die hat jeder von uns, diese Ewigkeit. Und wir Menschen, wir neigen dazu, dass wir uns tagtäglich über diesen Abschnitt allein unseren Kopf zerbrechen. Okay, wenn ich hier, ja, da fange ich an mit Arbeiten, dann schaffe ich es hier, dann kriege ich eine geile Rente, das ist gut. Und dann kann ich hier was Cooles machen. Ah nee, oh, oder das. Also wir planen, wir leben, das ist okay. Wir brauchen Pläne und Visionen für unser Leben. Das ist völlig in Ordnung. Aber wir neigen dazu, so uns da rein zu verfahren in unser Leben hier und jetzt, dass wir so gefangen sind in diesen Gedanken, in diesem To-Do, in diesem Stress, dass wir vergessen, dass hier nach ja noch diese ganze Ewigkeit kommt. Und dass die im Vergleich hierzu mega lang ist. Und Gott, der kennt uns Menschen. Der weiß, okay, die begreifen es bis hier. Die checken das, okay, man stirbt irgendwann. Bis dahin können sie es begreifen und deswegen sind ihre Gedanken auch hier die ganze Zeit. Er weiß das. Und er weiß, dass wir schnell vergessen, okay, nach dem Tod geht's weiter. Und deswegen gibt er uns so Rituale, wie zum Beispiel dieses Laubhüttenfest, dass wir das nicht vergessen, dass wir unsere Prioritäten überdenken, dass wir uns bewusst darüber werden, dass alles, was ich hier in diesem Teil, bei manchen ist er vielleicht auch nur so lang, nicht jeder hat den Ganzen. Aber dass wir hier in dem blauen Teil, was wir hier machen, entscheiden, tun oder nicht tun, was ich hier mache, hat Auswirkungen auf hier. Das ist uns oft nicht bewusst. Was ich hier tue, hat Auswirkungen darauf, wie ich meine Ewigkeit verbringe. Und dann liegst du da eben am Laubhüttenfest in deiner Hütte und du denkst über dieses Leben hier nach, über das Irdische. Und mit der Zeit merkst du, das Leben hier, das ist mega relativ im Vergleich zur Ewigkeit. Es ist mega kurz. Und du wirst dir die Frage stellen, was mache ich denn eigentlich mit meinem Leben gerade? Was mache ich hier? Was ich hier entscheide, hat Auswirkungen auf den Rest. Im Himmel werden nicht alle gleich sein. Nein, denn das, was du tust, das wirkt sich auf die Ewigkeit aus. Wenn ich sterbe, wenn hier mein Leben da zu Ende ist, ich nehme nichts mit von dem Geld, was ich gespart habe, auf der Bank oder unter der Matratze. Das nehme ich nicht mit. Aber das, was ich von meinem Geld für Gottes Reich, für Gottes Plan, für ihn investiert habe, das habe ich investiert in die Ewigkeit. Wenn ich arbeite, arbeite ich für Gott, um ihn groß zu machen? Oder arbeite ich nur, um für mich mehr Geld zu haben? Das alles hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Und alles, was ich tue, hat Auswirkungen. Meine Arbeit, was ich mit meinen Gaben, mit meinen Talenten mache. Und ich glaube wirklich, dass Gott uns am Ende unseres Lebens zwei Fragen stellen wird. Die erste Frage entscheidet darüber, wo ich meine Ewigkeit verbringe. Er wird mich fragen, was hast du mit meinem Sohn Jesus gemacht? Das entscheidet, wo ich die Ewigkeit verbringe. Und dann fragt er mich, was hast du mit deinen Talenten gemacht? Was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Mit deinen Gaben, deiner Zeit, deinem Geld, mit allem, was ich dir gegeben habe, was hast du damit gemacht? Das entscheidet dann, wie ich die Ewigkeit verbringe. Und weil wir Menschen das eben so gerne und so oft vergessen, dient eben dieses Laubhüttenfest der Reflexion und der Erinnerung. Der Erinnerung an einen großen Gott. Und Gott möchte, dass wir uns mindestens einmal im Jahr ganz bewusst daran erinnern, dass wir von hier nichts mitnehmen können, von dieser Erde. Und dass unsere Prioritäten enorm wichtig sind. Dass all unsere Entscheidungen Auswirkungen haben auf unsere Ewigkeit. Es geht bei uns Menschen mega schnell, dass wir den Fokus verlieren, dass wir Prioritäten falsch setzen und dass wir ja nur Entscheidungen treffen, die ja hier auf unser irdisches Leben ausgerichtet sind und dass wir vergessen, dass es noch die Ewigkeit gibt. Und dass wir vergessen, darüber nachzudenken, wie kann ich mich heute verhalten, damit es für die Ewigkeit einen Unterschied macht. Und nicht nur für mich, sondern auch, ich habe ja auch die Verantwortung für andere. Dass ich auch anderen Menschen bewusst mache, hey, du hast Einfluss drauf, wie und wo du die Ewigkeit verbringst. Und Gott sagt eben, nehmt euch diese Auszeit regelmäßig. Und du musst jetzt nicht einmal im Jahr dir so eine Laubhütte bauen und in den Garten stellen. Du musst jetzt auch nicht unbedingt nach Jerusalem pilgern. Vielleicht hilft es dir zu sagen, okay, ich muss echt raus aus allem, von zu Hause, von der Stadt, von überall. Ich gehe zelten irgendwo oder ich schlafe unter freiem Himmel mehrere Nächte und wirklich nur mit dem Ziel, über mein Leben nachzudenken. Oder du planst dir eine stille Zeit in einem Kloster ein oder du bleibst einfach echt daheim, wenn du da zur Ruhe findest. Es ist völlig egal, wie du es machst. Der Punkt ist, ich muss mir diese Zeit ganz bewusst in meinem Leben einplanen, denn sonst werde ich komisch und einseitig und setze Prioritäten, die ich gar nicht setzen will. Und in Jesaja, da heißt es über die Ewigkeit, also zum Thema Hütte oder Zelt, schau auf Zion, die Stadt unserer Feiern, also auch die Stadt, wo das Laubhüttenfest gefeiert wurde, wo sich alle drum versammelt haben. Deine Augen werden Jerusalem sehen, eine sichere Wohnung, ein Zelt, das nicht mehr abgebrochen wird. Seine Flöcke sollen nie mehr herausgezogen werden und keines seiner Seile zerrissen werden. Jerusalem, die Stadt Zion, die wird hier in diesem Vers als Symbol gebraucht für unser Haus, für unser Lebenshaus in der Ewigkeit. Ein Haus, das bestehen bleibt, das nicht so wackelig ist wie diese Hütte, sondern ein Haus in der Ewigkeit, das bestehen bleibt und nicht abgerissen wird, ganz im Gegensatz zu meiner irdischen Laubhütte, zu meinem irdischen Körper. Und das bedeutet, es gibt dieses Zelt, diese Lebenshütte, die für mein Leben steht, die gibt es in der Ewigkeit. Und das ist entscheidend. Im Korintherbrief, da heißt es dazu, wir wissen ja, wenn das irdische Zelt, in dem wir jetzt leben, nämlich unser Körper, abgebrochen wird, dann hat Gott eine andere Behausung für uns bereit. Ein Haus im Himmel, das nicht von Menschen gebaut ist und das in Ewigkeit bestehen bleibt. Das ist die Perspektive, von der Gott sagt, hol sie dir bei mir ab. Du wirst sonst im Kopf vernebelt und merkst gar nicht, wie die Zeit an dir vorbeirennt. All die Dinge, die mich im Alltag beschäftigen, alles, was mich daran hindert, darüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist. Und deshalb hat er seinem Volk dieses Fest angeordnet, damit sie darüber nachdenken. Und neben diesem Wohnen in der Laubhütte gibt es an Sukkot noch zwei weitere Momente, die ganz wichtig sind. Zum einen ist es das Erntedankfest. Und in Verbindung mit dem Wohnen in der Laubhütte soll das Erntedankfest daran erinnern, dass Gott unser Versorger ist. Während dieses Erntedankfests, da nimmt der Priester einen Feststrauß. Das ist aus vier Pflanzen, einen Strauß zusammen und den nennt man Lulav. Und der besteht aus vier verschiedenen Pflanzen. Diese vier Pflanzen haben alle ihre ganz eigene, total interessante Bedeutung, stehen unter anderem auch für vier verschiedene Menschentypen. Es ist mega spannend, leider schaffe ich das heute nicht, euch das alles genau zu erklären, aber lest es doch gerne nach. Bibellesen soll ja gut sein, gell? Genau, es ist total spannend und diesen Pflanzenstrauß, den nimmt der Priester am Erntedankfest und weiht ihn Gott. Und er schüttelt ihn dann in alle Richtungen, oben und unten auch noch. Und dadurch krönt er quasi Gott zum König über alles. Und die Bedeutung, die dahinter steckt, ist, dass alles, was wir haben, aus allen Richtungen, alles, was wir haben, kommt von Gott. Alles, was wir haben, verdanken wir ihm. Er ist der perfekte Versorger. Und wenn wir unsere Prioritäten, unser Handeln zu seiner Ehre ausrichten, dann wird er uns mit allem Nötigen versorgen. Und diese Erfahrung durften wir als Familie in den letzten Monaten ganz krass machen. Wir hatten uns entschieden, wirklich den Zehnten zu geben, auch wenn wir wussten, okay, das wird mitunter knapp. Haben wir gesagt, nee, wir vertrauen drauf, er versorgt uns. Und Gott hat uns nicht nur alltäglich versorgt, sondern er hat uns echt auch noch Luxus gegeben. Zum Beispiel war das Problem, unsere Waschmaschine, wie lange hält die noch durch und die frisst so viel Strom und mit Kindern hat man so viel Wäsche und überhaupt. Und eines Tages wurde bei uns im Haus eine Wohnung frei, die wurde dann geräumt. Und dann stand jemand vor unserer Tür, ich hätte hier eine Waschmaschine abzugeben. Ein Jahr alt, super Marke, super energieeffizient, wollen Sie die haben? Und zwar geschenkt. Und so sind wir, ohne bevor wir überhaupt angefangen haben, uns Gedanken zu machen, wie komme ich jetzt an eine Waschmaschine, hat Gott uns damit versorgt und wir haben eine super geniale Waschmaschine. Und das andere, wovon ich euch erzählen möchte, war unser Urlaub. Wir haben in diesem Sommer Urlaub gemacht und weil wir gerne nicht nur eine Woche, sondern zwei bleiben wollten, haben wir uns auf so einem Bauernhof die allerkleinste Ferienwohnung gemietet. Und so kurz vorm Urlaub dachte ich so, oh nein, die allerkleinste Ferienwohnung mit diesen kleinen Wuseln und keiner hat Platz, irgendwo auszuweichen und das Wetter soll schlechter werden und das wird keine Entspannung, das wird furchtbar, das wird furchtbar, das wird furchtbar. Und dann einen Tag, bevor wir angereist sind, rief mich die Vermieterin an und sagte, sie und ihr Mann, sie hätten nachgedacht mit so zwei kleinen Kindern und so, die allergrößte Wohnung wäre noch frei, die könnten wir zum gleichen Preis wie die allerkleinste haben. Ich habe mich gefühlt wie eine Königin. Die Ferienwohnung war viel größer als mein eigenes Zuhause. Das war total cool. Wir hatten Platz. Wir konnten das genau das, was wir als Familie gebraucht haben. Wo ich finde, ey, Gott versorgt uns auf Luxusniveau. Es ist genial. Er ist unser Versorger. Und daran soll uns Sukkot erinnern. Wir haben Gott als unseren Versorger und wir sollten ihm für alles danken, was wir haben. Für alles, was er uns gibt. Und jetzt möchte ich noch zum dritten Moment kommen, was zu Sukkot gehört, das Wasserschöpffest. Das ist der Höhepunkt vom ganzen Fest. Und zwar gibt es in Jerusalem eine Quelle oder in der Nähe von Jerusalem und die endet in einem Teich in Jerusalem. Das ist die Gihon-Quelle und die endet im Teich Siloa mitten in Jerusalem. Und diese Quelle hatte unglaubliche oder hat auch immer große Bedeutung, denn es ist die einzige ganzjährige Quelle, die die Stadt Jerusalem mit Wasser versorgt. Jerusalem, ziemlich trockene Gegend, manche Quellen versiegen dann in der Trockenzeit. Diese Quelle war ganzjährig und war deswegen auch so ein bedeutsames Bild, damals vor allen Dingen für die Menschen. Das Wasser ist etwas, was man braucht, was lebensnotwendig ist und diese Quelle war ganzjährig, war immer da. Und diese Quelle birgt für die Menschen da auch, für die Juden, die dann das Fest feiern, eine ganz wichtige Symbolik. Diese Quelle stellt quasi Gott dar. Gott sagt immer wieder in der Bibel, hey, ich bin eure Quelle. Und wenn ihr an mir dranbleibt, wenn ihr meine Nähe sucht, dann werdet ihr geistlich nicht sterben. Wir sind abhängig von Gott, von dieser Quelle, von unserer Quelle. Wir müssen zu der Quelle hingehen und auftanken. Und diese Gihon-Quelle, die am Teich Siloa endet, die steht also symbolisch für Gott als unsere Quelle. Und beim Wasserschöpffest ist es nun so, dass der Priester, der geht zu diesem Teich, Siloa, und da schöpft er dann von dem Wasser, von dem kostbarsten Gut, was sie haben, und marschiert zurück zum Tempel. Und da gießt er das dann über dem Altar aus. Und dieser Moment, wo er dieses kostbare Wasser holt und über dem Altar ausschüttet und somit Gott weiht, das ist der Höhepunkt des ganzen Festes. Wasser hatte eine unglaubliche Bedeutung für das Volk Israel damals sowieso. Ich meine, die sind 40 Jahre lang durch die Wüste gewandert, ohne Regen. Und die wussten, Regen ist Segen. Regen lässt Pflanzen wachsen und ist Voraussetzung, mit Voraussetzung dafür, dass man überhaupt was ernten kann. Also ich meine, wir sind ja eigentlich ein Land, die ist ganz gut mit Regen. Ich glaube, gerade regnet es auch schon wieder, oder? Nee, egal. Auf jeden Fall, die eigentlich ganz gut gesegnet sind mit Regen. Aber ich finde, in diesem Jahr konnte man das so ein bisschen sehen, was für einen Einfluss Regen hat auf unsere Natur und wie wenig wir da ausrichten können. Hier unten, wir waren ja noch ganz gut dran, aber wir waren im Norden und auch bei meinen Eltern, da hat es von Mai bis September nicht geregnet. Das sah aus wie die afrikanische Savanne. Und meine Eltern haben dann auch noch so komische Schafe, die sind irgendwie so afrikanische Abstammung. Also ich hatte echt das Gefühl, ich sitze in Afrika, weil es war alles trocken. Das heißt, ich habe keinen Einfluss auf diesen Regen, keinen Einfluss auf diesen Segen. Und das bedeutet übertragen für mein Leben, dass ich auch nichts im Leben als selbstverständlich nehmen sollte. Aber auch gleichzeitig, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Denn Gott, haben wir ja gerade gehört, steht über unserem Leben. Er ist unser Versorger und er segnet uns. Was auch immer passiert, er hat seinen eigenen Weg für uns. Und dieses Wasserschöpffest, das endet mit so einer ganz wichtigen Botschaft. Nämlich Gott ist die Quelle unseres Lebens. Er ist unser Versorger. Und dieses Fest, das wurde natürlich auch zu Zeiten von Jesus gefeiert. Und als er bei einem dieser Feste anwesend war, da geschah Folgendes. Aber am letzten Tag des Festes, der höchste war, also am Tag des Wasserschöpffests, da trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Jesus kommt also an diesem Tag, an diesem Höhepunkt des Festes für die Juden, kommt er daher und sagt in dem Moment, wo der Priester das Wasser über den Altar ausgießt, sagt er: Hallo, ich, alles was ihr hier prophetisch feiert, das erfüllt sich in mir. Ich bin die Quelle, ich bin diese Quelle und wenn du in mir bleibst, dann wirst du nicht verdursten. Ich bin die Heilsquelle für ganzheitliche Wiederherstellung. Ich bin der Zugang zu einer intensiven und lebendigen Gottesbeziehung. Ich bin die Möglichkeit für dich, dass Gott in deine Lebenshütte einzieht. Ich bin der Weg. Und genau deswegen, weil Jesus das in dem Moment gesagt hat, wo der Höhepunkt des Festes war, als der Priester das Wasser ausgeschüttet hat, genau deswegen wurden da plötzlich so viele Menschen so unglaublich sauer auf ihn und wollten ihn töten. Weil den Menschen in dem Moment bewusst wurde, der behauptet von sich, er wäre Gottes Sohn. Er sagt, er ist der Messias, die Erfüllung von all den Festen, die wir feiern. Das behauptet er, der hat es ja nicht all. Und deswegen hassten sie ihn, weil sie es nicht glauben konnten. Und auch für uns heute gibt es ganz genau zwei Möglichkeiten. Entweder ich glaube das, was Jesus gesagt hat. Ich glaube das, ich lasse mich drauf ein und ich erlebe es. Oder aber ich schimpf drüber oder ich lach drüber und erleb's nicht. Die zwei Möglichkeiten gibt's. Und ich nehme euch jetzt nochmal mit hier in meine schöne, coole Laubhütte. Kommt einfach in Gedanken mit zu mir, es hat noch Platz. Und ich möchte dich fragen, wo hast du in der letzten Zeit vergessen, dass Gott dein Versorger ist? Wo hast du in deinem Leben vergessen, dass Gott groß ist, dass er ultimativ ist und dass er über allem steht? Hast du Jesus in deine Lebenshütte eigentlich schon eingeladen? Und falls nicht und du hast irgendwie das Gefühl, oh, ich möchte es heute tun, aber vielleicht brauche ich noch mehr Infos oder jemanden, mit dem ich reden kann, dann lade ich dich ein, komm nachher hinten zum Kreuz. Das sind Leute, die gern mit dir reden, mit dir beten, dir Fragen beantworten, diesen Schritt mit dir gehen. Ich möchte dir Mut machen, wag diesen Schritt heute. Du musst deine Hütte nicht erst aufräumen. Du musst nicht in deinem Leben erst 1000 Sachen in Ordnung bringen. Nein, Jesus will so, wie es ist, in deine Hütte rein. Er steht jetzt vor der Tür und er sagt, wenn du bereit bist, wenn du mich einlädst, dann ziehe ich mit Freuden bei dir ein. Und dann werde ich dir helfen, eine neue Perspektive für dein Leben zu kriegen. Wenn du in den Himmel schaust, wenn du merkst, wie groß Gott ist. Er will in deine Lebenshütte einziehen. Er wird dir helfen, wirklich immer wieder auf die Dinge zu setzen, die wichtig sind in deinem Leben, die Bedeutung haben für die Ewigkeit. Und wenn du Gott schon kennst und er bereits in deiner Lebenshütte lebt, dann lade ich dich ein, frag ihm doch, stell ihm folgende Fragen. Wo habe ich in der letzten Zeit Prioritäten gesetzt, die keine Auswirkungen haben auf meine Ewigkeit? Wo lebe ich an dem Ziel, was du für mich gesetzt hast? Wo lebe ich an dem Ziel vorbei? Und zeig du mir doch, was es auch mit meinen Talenten, mit meinen Gaben zu tun hat. Wo setze ich vielleicht mein Geld falsch ein, meine Zeit, die Begabung, die du mir geschenkt hast, meine Beziehungen? Zeig mir das, Herr. Wie kann ich all das, was du mir gibst, so investieren, wie es ein guter Geschäftsmann tun würde, der in die Ewigkeit investiert? Und ich lade dich ein, während des nächsten Liedes ganz bewusst dein Herz zu öffnen, auf Gott zu hören, welche Dinge er dir aufs Herz legt. Und dass er dir die Augen öffnet und dir hilft, deinen Fokus wieder zurechtzurücken. Ich lade dich ein, nutz jetzt das nächste Lied und lass dir von Gott zeigen, was er für dich im Sinn hat.
Freudling sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.